Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir fangen heute mit der ersten Karte des Lojong-Trainings an. Meine lieblingsenglische Titel lautet First Train in the Preliminaries. Als erstes übe dich in den Grundlagen. Bevor ich jetzt aber beginne, über die vier Grundlagen zu sprechen, würde ich gerne einen anderen traditionellen Aspekt ansprechen, und zwar die Art und Weise, wie höre ich solchen Teachings zu. Da gibt es ein interessantes Bild, das Bild eines Topfes. Es gibt jetzt drei Varianten, die nicht so optimal sind zuzuhören. Die eine Variante ist, wenn der Topf umgedreht ist. Das bedeutet, wenn man eigentlich gar nicht richtig zuhört, wenn man mit den Gedanken irgendwo anders ist und gar nichts reinkommt. Das nennt man, der Topf ist umgedreht. Das zweite Bild ist, wenn der Topf durchlöchert ist. Das bedeutet, dass was man reingießt, fließt wieder raus. Man hört tollen Belehrungen zu, aber man behält sich nicht das Wesentliche. Man geht dann aus dem Teaching raus und hat eigentlich keine Ahnung, was da unterrichtet wurde. Das dritte Bild ist ein Topf mit Gift drin. Das heißt, die Flüssigkeit, die man hineinschüttet, zum Beispiel den Tee, wird durch das im Topf oder in der Schale vorhandene Gift verunreinigt. Das ist bei uns im Westen sehr oft ein Thema, dass man diese Belehrungen immer schon mit irgendeinem bestimmten Vorwissen sich anhört. Und man hat so immer die Idee, eigentlich weiß man schon, worum es geht. Also so ein bisschen dieses Thema, ich weiß es besser als der andere. Im Prinzip wird empfohlen, einfach sich die Belehrungen mit einem offenen Herzen anhören und einfach mal auf sich wirken lassen, ohne dass gleich dieser kritische innere Kommentator oder Kommentatorin sich einklingt und alle möglichen klugen Kommentare dazu abgibt. Sondern vielmehr, dass man offen das, was man hört, auf sich wirken lässt und spürt, was resoniert bei mir. Auf einer tieferen Ebene als der Ebene dieser inneren Kommentare. Das sind so die drei Bilder, wie man eigentlich nicht zuhören sollte. Das eine Bild ist die umgedrehte Schale, das andere Bild ist die durchlöcherte Schale und das dritte Bild ist die Schale mit Gift. Nachdem wir den Punkt besprochen haben, möchte ich zu der Karte. Diese Karte ist die erste Karte in dem gesamten Training und ist in sich so dicht formuliert, dass es manchmal untergeht, die ganze Bedeutungsvielfalt. Es gibt vier vorbereitende Übungen oder Gedanken. Und diese vier Gedanken werden oft auch als die Gedanken, die uns dazu bringen, spirituell zu üben. Die uns motivieren, wirklich an uns auf einer tieferen Ebene zu arbeiten. Es ist die Grundlage. Das heißt, wenn unsere Motivation für die eigene Praxis nicht wirklich stabil und stark ist, dann ist all das, was wir hören über spirituelle Praxis, hat nicht wirklich eine Relevanz, weil wir es ja nicht für uns auch im Alltag umsetzen. Auch hier ist so dieses Bild, dass die Medizin, die wir auf den Nachttisch stellen und nicht nehmen, hat überhaupt keine Wirkung, auch wenn es die beste Medizin ist. Die Medizin entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn wir sie auch einnehmen. Bei den Übungen im Achtsamkeitstraining ist genau das Gleiche. Auch hier hilft uns das kognitive Wissen nicht weiter, sondern nur die Umsetzung im eigenen Alltag. Die vier Gedanken, die uns zur spirituellen Praxis hinbringen, ist einmal die kostbare menschliche Geburt. Das zweite ist die Vergänglichkeit und der Tod. Das dritte ist der Gedanke an das Leid. Und der vierte Gedanke ist, den Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu sehen. Wir werden uns heute dieses Thema, die kostbare menschliche Geburt, anschauen. Das Thema dort ist das Thema der Wertschätzung. Dass wir uns überlegen sollten, welches Glück wir haben, dass wir hier sitzen und uns dieser spirituellen Praxis widmen können, beziehungsweise zuhören können und dann das in unserem Alltag umsetzen. Es gibt fünf Bereiche, die wichtig sind, in diesem Zusammenhang sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Der eine Aspekt ist, dass wir uns vergegenwärtigen sollten, dass wir einen gesunden Körper und Geist haben. Dass wir also nicht taub sind, nichts hören, dass wir nicht blind sind und nichts sehen. Also dass eigentlich alles mehr oder weniger gut funktioniert. Und das ist erstmal ein Geschenk. Und dieses Geschenk des gesunden Körpers und Geistes macht man sich in der Regel immer erst dann bewusst, wenn es nicht mehr so richtig gut funktioniert. insofern, glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt, sich das immer wieder bewusst zu machen, was für ein Geschenk das ist, dass unser Körper und Geist noch gut funktioniert. Das ist die Basis, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns mit diesen Lehren zu beschäftigen, mit diesen Praxen und die Praxen auch zu üben. Wenn wir permanent Schmerzen haben, dass wir gar nicht regelmäßig meditieren können, weil wir so abgelenkt sind von den Schmerzen, dann ist das einfach ein riesiges Hindernis, was uns in der Regel abhält, zu praktizieren. Ein Aspekt der Wertschätzung ist, dass wir natürlich mit unserem Körper und unserer Gesundheit auch wertschätzend umgehen. Das heißt, dass wir uns den Aspekt gesunde Ernährung anschauen, dass wir uns den Aspekt Bewegung anschauen und prinzipiell das Thema des Selbstversorger. Dass wir auf unseren Körper und auf unseren Geist Acht geben, um ihn als Stütze weiterhin zur Verfügung zu haben. Wir müssen ihn nicht besonders aufwerten, wir müssen ihn auch nicht hätscheln und tätscheln, sondern das tun, damit er so weiter gut funktioniert, wie er halt funktioniert. Ein tieferer Aspekt von Gesundheit ist, uns zu vergegenwärtigen, dass wir eine grundsätzliche Gesundheit in uns haben. Nicht nur eine körperliche und geistige Gesundheit, sondern dass wir eine innere Gesundheit haben, die einfach vorhanden ist, die vielleicht momentan durch alle möglichen Störgefühle verdeckt ist, aber die prinzipiell da ist. Sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, hilft einem auch, sich auch nicht zu ernst zu nehmen in seinen eigenen Störgefühlen. Freundlich mit sich umzugehen, auch wenn es nicht so optimal läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und trotzdem diesen inneren Raum halten zu können, dass man halt auch Fehler machen kann. In den buddhistischen Lehren ist ein weiterer Aspekt, der, ich denke, für uns nicht so von Relevanz ist, aber den ich erwähnt haben möchte, ist der, dass man sehr wohl auch dafür dankbar sein kann, dass man als Mensch wiedergeboren ist. Dass wir nicht als Tier wiedergeboren sind, nicht als hungriger Geist oder was auch immer. Der nächste Punkt hat sehr wohl eine Relevanz, sich zu vergegenwärtigen, welches Glück wir haben, dass wir in einem Land geboren sind, in dem wir diese Lehren zur Verfügung haben, beziehungsweise in dem wir auch einigermaßen in Ruhe üben können. Wenn wir in der Welt ein bisschen herumschauen, wenn wir merken, dass das leider nicht selbstverständlich ist. Wir leben auf jeden Fall in einem sehr privilegierten Land, wo wir also die Möglichkeit haben, erstens den Zugang zu diesen Lehren zu haben und zweitens den Freiraum auch zu haben, uns damit beschäftigen zu können. Diesen Punkt, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, welchen Freiraum wir hier genießen, ist ein wesentlicher Aspekt, der also auch in uns so ein Gefühl von Dankbarkeit für die Situation, in der wir uns befinden, provozieren kann. Der nächste Punkt, der meistens aufgeführt wird, ist, dass unser Lebensstil oder unser Alltag einigermaßen gesund ist. Also, dass wir nicht in den Extremen leben. Also, dass wir nicht irgendwie oberkriminell sind, dass wir von der Polizei fliehen müssen oder irgendwelche schrägen Sachen machen oder drogenabhängig sind oder keine Ahnung. Das heißt, alles Hindernisse, die es hindern, dass wir uns mit dieser Art von Praxis beschäftigen können. Dass wir eine gute Basis haben, um innere Stabilität, um innere Ruhe entwickeln zu können. Weil wir permanent mit irgendwelchen schrägen Dingen beschäftigt sind, ist es extrem schwer bis unmöglich, überhaupt innerlich zur Ruhe zu kommen. Dieser Aspekt, dass wir ein mehr oder weniger normales Leben führen, mag zwar ein bisschen spießig klingen, ist aber eine gute Grundlage, um in Ruhe üben zu können. Der letzte Punkt für diese Aspekte von individuellen Vorteilen oder Gelegenheiten für die Praxis ist der Punkt, dass wir interessiert sind, uns überhaupt mit diesen Lehren zu beschäftigen. Wir haben so ein gewisses Grundvertrauen in diese Lehren, das es uns ermöglicht, sie zu erforschen. Für uns herauszufinden, was ist dran an diesen Lehren, welchen Vorteil haben sie, beziehungsweise was bringt es uns. Und das können wir nur dann herausfinden, wenn wir erstmal eine gewisse Offenheit haben, uns mit diesen Lehren zu beschäftigen und uns darauf einzulassen, sie auszuprobieren und herauszufinden, wie funktioniert es für uns. Das waren so die inneren Vorteile und dann gibt es die äußeren Vorteile der kostbaren menschlichen Geburt. Traditionell wird es dann so formuliert, es ist ein Vorteil, dass überhaupt in unserem Weltzeitalter ein Buddha erschienen ist, dass es jemand gab, der diesen Ansatz begründet hat. Wenn es den nicht gegeben hätte, würden wir hier nicht sitzen, weil dann gäbe es für uns nichts zu studieren. Der zweite Punkt, der in dem Aspekt wichtig ist, ist, dass der Buddha gelehrt hat, dass er seine Einsichten mit seinen Schülern und Schülerinnen geteilt hat. Das ist nicht selbstverständlich. Beim Buddha war das so, dass er ursprünglich überhaupt nicht lehren wollte. Als er seine Erleuchtungserfahrung gemacht hat, oder seine Erfahrung des Erwachens, hat er sich in der Welt umgeschaut und hat den Eindruck gehabt, dass viele Menschen einfach so mit sich und ihrem weltlichen Treiben beschäftigt sind, dass sie wenig Interesse haben an der eigenen spirituellen Entwicklung. Dass es aus dieser Perspektive wenig Sinn für ihn macht, seine inneren Einsichten mit anderen Menschen zu teilen, weil die sind einfach so beschäftigt mit Geld verdienen, so beschäftigt, irgendwelche Dinge zu erreichen, so beschäftigt mit Familie, so beschäftigt mit diesem ganzen Trubel drumherum, dass es da eigentlich kaum Leute gibt, die da Interesse dafür haben. Und insofern hätte er sich fast schon zurückgezogen. Hätte nicht irgendeiner dieser Götter das gesehen und wäre dann zum Buddha gekommen und hat ihn dann doch überzeugt, dass wenige Leute doch reif sind für diese Teachings, dass sie doch Interesse haben und dass er es auf jeden Fall versuchen sollte, diesen wenigen das zu teilen, was er herausgefunden hat. Insofern haben wir ein Glück, dass er sich da überzeugen ließ und damit diese Lehren in die Welt brachte, beziehungsweise in unsere Welt. Der dritte Aspekt dieser äußeren Vorteile ist der, dass diese Lehre überlebt hat. Wir haben uns ja, ich glaube, vor einem Jahr mit der antiken römisch-griechischen Philosophie beschäftigt und festgestellt, dass dieses System ausgestorben ist. Damit ist dieser ganze Fundus von Erfahrungen, von Wissen verloren gegangen. Beim Buddhismus bzw. in dieser Achtsamkeitstradition haben wir das Glück, dass diese Tradition ungebrochen seit 2.500 Jahren überlebt hat und dadurch einen irren Fundus an Erfahrungswissen angehäuft hat, von dem wir heutzutage profitieren. Das ist auch ein Punkt, den man sich vergegenwärtigen kann, dass man wirklich Glück hat, dass es diese Lehren noch gibt. Der vierte Punkt ist der, dass man sie üben kann. Und der fünfte Punkt ist, dass es Lehrer und Lehrerinnen gibt, die das unterrichten. Das heißt, dass wir Zugang zu Lehrenden haben, dass wir zu denen hinfahren können oder hingehen können und dass wir authentisch diese Lehren dann von autorisierten Lehrern und Lehrerinnen gelehrt bekommen und dort nachfragen können, wie das funktioniert. Auch das ist ein riesiger Vorteil. Wenn wir uns den genau betrachten, ist der nicht so selbstverständlich. Das ist der Teil, der sich mit der kostbaren menschlichen Geburt beschäftigt, was die Grundlage für unsere gesamte Praxis ausmacht, wo wir uns vergegenwärtigen können, dass wir ein großes Glück haben, die Möglichkeit haben, uns mit diesen Teachings zu beschäftigen und sie auch in unseren Alltag zu integrieren. Das ist das ganze Thema der Dankbarkeit. Es gibt dann noch eine Liste, was uns daran hindert, den Dharma, also die Lehre, zu praktizieren. Es gibt 8 innere Bedingungen, die unsere Freiheit einengen, diese Lehren zu praktizieren. Die erste Bedingung ist, dass wir so vollgestopft sind von diesen 5 Geistesgiften, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwas mit unserer spirituellen Entwicklung zu machen. Die Geistesgifte sind Verwirrung, ist die Gier, der Hass, der Neid und ist der Hochmut. Jedes dieser Geistesgifte hindert uns, uns mit dem Thema spirituelle Entwicklung zu beschäftigen. Wenn wir hochmütig sind, haben wir eher die Idee, dass ich eh schon alles weiß. Und das Problem bei Präpotenz oder Hochmut ist, dass man glaubt, man weiß schon alles, nur in der Realität sieht es einfach anders aus. Wenn wir neidisch sind, bedeutet das, dass wir immer nur schauen, was der andere hat und damit uns den Weg zu unserer eigenen Entwicklung verbauen, das heißt zu dem, was für uns heilsam ist. Uns interessiert mehr, was der andere hat, als das, was uns gut tut. Wenn wir in unserem Hass oder Aversion gefangen sind, schauen auch relativ wenig auf unsere eigene Entwicklung. Wenn wir nur mit Gier beschäftigt sind, dann gilt unser Hauptinteresse, irgendwelche Dinge zu bekommen, Dinge haben zu wollen, Dinge besitzen zu müssen. Auch hier ist unsere eigene Entwicklung nicht das Thema. Und wenn wir verwirrt sind, dann sind wir sowieso irgendwie verwirrt unterwegs. Das ist eine Bedingung, die uns hindert, unsere innere Freiheit wahrzunehmen. Die nächste Bedingung ist, dass wir kognitiv eingeschränkt sind. In meinem Text steht stupid beings, also dass wir einfach dumm sind. Dass uns die kognitive Kapazität fehlt, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Der nächste Punkt ist, dass wir keinen autorisierten Lehrer haben. Dass wir jemandem folgen, der irgendetwas erzählt, wo es sich die Frage stellt, welchen Ausbildungshintergrund hat die Person? Entweder, dass er in einer Tradition unterrichtet, wo er nicht die Qualifikation hat, zu unterrichten, oder dass er irgendeinen Unsinn erzählt. Der nächste Punkt ist, dass wir einfach faul sind. Das ist so dieses Thema innerer Schweinehund, dass wir ein Thema mit der Selbstdisziplin haben. Dieses Thema kennen wir alle. Es erfordert einfach eine gewisse innere, wie sagt man also, dass man dran bleibt, dass man jeden Tag regelmäßig sitzt. Das ist in meinen Augen eines der Hauptziele des 8-Wochen-Kurses, zu dem Punkt zu kommen, dass man wirklich eine tägliche Praxis entwickelt. Das ist einfach anstrengend. Obwohl man natürlich merkt, dass es einem gut tut und trotzdem erfordert es aber eine gewisse Anstrengung, dran zu bleiben. Der nächste Punkt ist, dass man durch sein negatives Handeln sich selbst einengt. Dann gibt es noch einen Punkt, dass man zu abhängig von einer anderen Person ist, die es einem nicht erlaubt zu üben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was kann denn das heißen? Als ich dann weitergelesen habe, ist es mir klarer geworden. Es gibt Situationen, wo man zum Beispiel in einer Partnerschaft lebt und der Partner möchte nicht, dass man abends in irgendeine Meditationsgruppe geht. Und damit hätte man das Thema, dass man da von der anderen Person eingeengt wird. Was haben wir dann noch? Naja, das ist jetzt auch vielleicht für uns nicht so essentiell. Eher aus buddhistischen Ländern ist das ein Thema. Das heißt, dass man sich mit den Achtsamkeitspraxen oder mit dem Buddhismus beschäftigt. Einerseits aus Angst vor negativen Wiedergeburten im nächsten Leben. Das setzt jetzt voraus, dass man daran glaubt, an Wiedergeburt. Und dass das natürlich auch eine schwache Motivation ist. Und die andere Motivation, die schwach ist für die eigene Praxis, ist, dass man sich damit beschäftigt aus Prestige. Da muss man den Hintergrund in asiatischen Ländern kennen. In vielen asiatischen Ländern ist der Buddhismus oder Mönch oder Nonne zu werden, in der Regel eher Mönch zu werden, ist also ein sozialer Aufstieg. Ist mit sozialem Prestige verbunden. Damit hat man eine soziale Rang. Das ist aber zu wenig, damit man dann wirklich auch an der eigenen Entwicklung arbeitet. Der nächste Punkt ist, dass man sich materielle Dinge erhofft durch diese Praxis. Das sind so die 8 Bedingungen, die uns einengen. Und dann gibt es Unvereinbarkeiten. Wenn die vorhanden sind, dann wird es mit der Praxis, mit der Umsetzung auch nicht funktionieren. Der wichtigste Punkt ist, dass man also in seinem weltlichen Zusammenhänge zu stark verstrickt ist. Dass man zu viele Verpflichtungen hat und aufgrund dieser ganzen Verpflichtungen gar nicht dazu kommt, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Diese Verpflichtungen können berufliche Verpflichtungen sein, können familiäre Verpflichtungen sein, können mit Kindern Verpflichtungen sein oder dass man jemanden pflegen muss. Da gibt es ganz viele Komponenten, die es ziemlich unmöglich machen, dass man sich dann auf die eigene Entwicklung konzentriert. Ich glaube, das ist das, was für uns die größte Herausforderung ist. Wir landen auch bei dieser Negativliste, landen wir wieder bei dem Punkt, dass wir eine sehr privilegierte Situation hier haben. Und das ist das Thema der kostbaren menschlichen Geburt. Damit beginnt das ganze Lojong-Training. Danke.